Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Uncas Gemmeker und ich begrüße heute die Diplom-Ingenieurin für Biomedizin und Heilpraktikerin, aber eigentlich Expertin für chronische Gesundheit, Jutta Suffner. Hallo Jutta.
Hallo Uncas, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch, dass du hier bist und wir wollen uns über ein wichtiges Thema unterhalten, nämlich das Thema Entzündung, chronische Entzündung und was hat das Ganze mit Giften, Umweltgiften, Vergiftung zu tun. Und das Thema Entzündung ist sowieso ein großes und wichtiges schon im Allgemeinen und du bist da wirklich auch Expertin in diesem Bereich und vielleicht kannst du dich, bevor wir einsteigen, mal ein bisschen vorstellen.
Ja, danke schön erstmal. Du hast ja eben schon gesagt, ursprünglich komme ich aus der schulmedizinischen Welt als Diplom-Ingenieur für Biomedizin, vorher noch als Radiologieassistentin in der Radiologie gearbeitet und war dann insgesamt fast 20 Jahre europaweit unterwegs in Sachen Ultraschallschulung, Entwicklung, Marketing, also neue Ultraschalltechnologien zu optimieren und habe tausende von Ultraschalluntersuchungen gemacht. Und war in unzähligen Kliniken und sehr wertvolle Zeit und habe aber dann gemerkt, dort geht es immer nur um, wie kann ich etwas verbessern, aber nie um die Ursachensuche, sondern es wird nur versucht, wie kann ich ein Hämangiom beispielsweise besser detektieren oder irgendwelche demenziellen oder MS oder sonstigen Erkrankungen. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwie fehlt ein Baustein und bin dann vor 20 Jahren selber an einer Entzündung, deswegen dieses Thema, an einer Herzmuskelentzündung erkrankt, durch eine verschleppte Grippe und lag dann ja im Bett, war 3 Jahre krank und habe 7 Jahre gebraucht, um wieder fit zu werden, entgegen aller schulmedizinischen Meinungen. Und das hat mich dann eben so ein bisschen weg von der Schulmedizin gebracht, Richtung, was gibt es denn sonst noch? Es muss doch irgendwas geben, um dein Entzündungslevel niedrig zu halten, beziehungsweise erst gar nicht dran zu erkranken. Und so kam ich dann zur Informationsmedizin, Energiemedizin, habe eine Vitalstoffausbildung gemacht, Orthomolekularmedizin, also über diese eigenen Erfahrungen. Ja, und habe dann vor 5 Jahren im Prinzip alles hingeschmissen und habe dann auch den Heilpraktiker gemacht und gesagt, so, dieses Wissen gehört jetzt raus an die Menschen, damit denen nicht sowas passiert wie mir jetzt. Und deswegen bin ich einfach dankbar über so Interviews, dass man da vielleicht ein paar Hinweise den Menschen geben kann, wie sie ja langfristig chronisch gesund bleiben.
Super. Das mit den Entzündungen reduzieren, das scheint bei dir geklappt zu haben. Du siehst spitze aus.
Ich lebe noch entgegen allem.
Ich sag das deshalb, weil man kann sowas sehen. Ich sehe das selber bei mir im Gesicht. Zum Beispiel habe ich diverse Nahrungsmittelallergien Typ 3, also Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie man auch sagt. Ja. Und bevor ich das herausgefunden habe und genau wusste, was es ist, habe ich ständig so verformtes Gesicht gehabt und habe morgens in den Spiegel geschaut und dachte, was ist hier los? Wieso? Ich tue alles für meine Gesundheit und warum sehe ich so scheiße aus auf gut Deutsch? Ja. Und mittlerweile weiß ich es, wenn ich zum Beispiel sehr viele Nüsse esse, dann sehe ich halt entsprechend aus oder bestimmte andere Dinge. Und es zeigt sich dann auch im Labor, dass ich da deutliche chronische Entzündungsmarker einfach habe. Und das hat halt auch damit zu tun. Einerseits mit den Giftstoffen, andererseits auch mit solchen Belastungen. Das heißt, das wollte ich nur sagen, man sieht an deinem Gesicht schon, und ich sehe das, und ich sehe das jetzt gerade auch an meinem Gesicht, dass ich jetzt zum Beispiel gerade keine großartigen Entzündungen habe. Das ist schon mal so ein Pi mal Daumen Geschichte, die man machen kann, wenn man hier irgendwie so Hauttaschen hat, auch unter den Augen oder an den Seiten und so weiter. Das gibt einem schon mal Hinweise.
Ja, äußerlich, definitiv.
Ja. Was ist denn eigentlich eine Entzündung oder eine chronische Entzündung? Das ist das erstmal definieren.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und zwar eine Entzündung ist, also eine chronische Entzündung ist im Prinzip in meinen Augen der Schlüssel überhaupt, um chronische Erkrankungen zu verstehen. Aber was ist eine Entzündung? Ich meine, das ist ja erstmal was ganz Physiologisches. Also ist ja nur die physiologische Antwort von unserem Organismus auf einen Reiz, der von innen oder von außen kommt. Und unser Organismus hat das Ziel, hey, den möchte ich gerne unterbinden oder ich möchte ihn beseitigen. Das ist jetzt was ganz Normales, was jeder kennt. Du verletzt dich, die Haut wird irgendwie aufgeritzt und sie hält aber von selber aus. Das Problem ist eben, wenn es vom akuten Zustand ins Chronische geht, dann wird der Körper mit diesen Einflüssen, mit diesen von außen sozusagen überflutet und wird mit diesem ganzen Entzündungsmilieu überhaupt nicht mehr fertig. Und dann hängt eben alles davon ab, ja, wie kannst du als Uncas oder ich als Jutta darauf reagieren wie ist meine Konstitution und wie kann ich damit fertig werden? Also eigentlich was ganz Physiologisches, was uns die Natur mitgegeben hat und damit genial.
Ja, also wir haben hier einen Abwehrmechanismus sozusagen, der sehr, sehr gut ist für akute Infekte. Aber bei der chronischen Entzündung bleibt das quasi permanent sozusagen aktiv, richtig?
Ganz genau. Das ist praktisch deine ganze Immuntoleranz, die ist komplett gestört. Und diese Entzündungsspirale, die läuft immer weiter und weiter und weiter. Und am Ende ist der eine zum Beispiel allergisch, der andere hat, wie bei mir damals, das war ursprünglich mal eine Darmentzündung. Ich hatte mir so einen netten Untermieter in den Sucs von Marrakesch eingefangen und den habe ich dann halt mit nach Deutschland gebracht und weitergemacht, es nicht gemerkt. Und dann ging das auf den Herzmuskel und der sagt natürlich irgendwann dann mal, hallo, jetzt mache ich gar nichts mehr. Ist äußerst ungünstig, weil im Herz kannst du halt nicht sagen, leg dich mal kurz schlafen und lass es heilen. Damals gab es eben nichts außer Ruhe und diversen Herzmedikamenten. Und das geht eben bei jedem in eine andere Richtung. Bei dem einen die Haut, bei dem anderen, was weiß ich, der wird, wie du jetzt sagst, allergisch auf Nüsse oder sonstige Dinge. Und was ich auch erschreckend finde, ehrlich gesagt, wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, diese ganzen Kontaktallergien zum Beispiel oder Morbus Crohn, MS, Diabetes, das sind Dinge, die haben sich in den letzten 12 Jahren teilweise verdoppelt, verdreifacht. Und das sollte einem dann schon mal irgendwie zu denken geben.
Ja, das, wir haben hier eine starke Verbindung auch zum Immunsystem, was dann halt natürlich dauerhaft belastet ist. Da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Ich möchte erstmal auf das Thema Entgiftung eigentlich kommen. Was hat denn eine chronische Entzündung überhaupt mit Entgiftung zu tun und warum ist die Entgiftung kompromittiert, wenn man eine chronische Entzündung hat?
Und zwar ist so, man kann sich ja vorstellen, wenn der Körper in dieser Entzündungsspirale drin hängt, dann werden natürlich diese ganzen Enzyme, die du ja auch brauchst, um zu entgiften, die sind ja komplett gestört. Und das heißt, deine Schleimhaut ist gar nicht mehr resistent, überhaupt dieses ganze Abwehrsystem aufzubauen oder aufrecht zu erhalten, egal ob es die angeworbene, sag ich schon.
Erworben.
Genau, die erworbene oder angeborene Immunabwehr ist. Und dieses ganze System ist nur noch damit beschäftigt, ich muss irgendwie diesen Brand löschen und konzentriert sich natürlich erstmal darauf, bevor es sagt, ich mache Schritt 2, ich entgifte. Und deswegen ist es mir auch immer so wichtig, erst die Entzündung eindämmen und dann entgiften. Viele machen es umgedreht. Und weil wenn du entgiftest bei einer Silent Inflammation, dann kann der Schuss komplett mal nach hinten losgehen. Und vielleicht kann man es gut erklären, fällt mir gerade ein, Beispiel Misthaufen. Und zwar, wenn du zum Beispiel im Darm, du isst was Falsches, du hast Umweltgifte, du nimmst alles Mögliche auf. So, jetzt sind es nicht Stoffe, die normalerweise für den Darm. Und darauf reagiert der Darm mit dieser Stuhlträgheit, also mit keine Obstipation, sondern erstmal so eine Konstipation. Also er ist einfach nur träge. So. Und als Folge davon kommt es dann zu einem Katarrh, also zu einer Colitis. So, und jetzt kann man sich vorstellen, wenn da drin alles brodelt, dann ist es wie auf einem Misthaufen. Das nennt man dann so eine intestinale Toxämie, weil der Körper vergiftet sich sozusagen selber, die Darmschleimhaut wird gereizt und die soll ja normalerweise, ist ja normalerweise ein Teil unseres Abwehrsystems. Und wenn die dann undicht wird und durch diese undichte Darmschleimhaut auf einmal die Stoffe kommen und dann unsere Immunzellen angreifen, geht es natürlich wie so ein Brand in den ganzen Körper. Und dann, wie gesagt, bei mir war es vom Darm ins Herz, Coxsackie-Viren, die finden es unheimlich gut. Bei den anderen geht es vielleicht von der Mundschleimhaut, von der Parodontitis, geht es in die Knie. Die sagen dann, Mensch, ich habe eine Arthrose, die haben aber eigentlich ursächlich eine Parodontitis. Also das ist ein sehr, sehr weit verzweigter Weg. Aber vielleicht kann man es an dem Beispiel ganz gut sehen, dass der Körper dann erstmal beschäftigt ist, Leute, ich will jetzt erstmal die Entzündung eindämmen, Entgiftung kommt später.
Ja, finde ich auch ganz wichtig, ist auch Bestandteil meines Protokolls, auch über Ernährung erstmal eine bestimmte Darmberuhigung einzuleiten und
Genau.
zumindest temporär die Ernährung umzustellen und so die üblichen Verdächtigen erstmal rauszunehmen,
Ja.
mit Nahrungsergänzungsmitteln Entzündungen runterzufahren, weil es einfach auch eine Bedingung ist. Und ich habe so dieses Konzept, für mich so dieses Konzept der 12 Säulen, das heißt,
Ja.
dass man eine Entgiftung oder was auch immer für die Gesundheitsstrategie nicht auf eine einzelne Säule stellt, sondern ich mache jetzt nur das, sondern am Schlaf arbeitet, an der Bewegung arbeitet und so weiter, ganz viele verschiedene Säulen hat, sodass sich das ganze System am Ende viel besser tragen kann. Und dann kann
Absolut.
man sich immer mit Entzündung beschäftigen, denn heutzutage haben wir so viele Stressfaktoren, kann man gleich noch drüber sprechen, die auf uns einwirken und die einfach ja, dafür sorgen, dass wir sicherlich höhere Entzündungswerte haben, als es unsere Vorfahren hatten. Und genau. Ja, ist denn eigentlich eine Entzündung, du hattest das eben gerade schon so angedeutet, dass wenn man eine Entzündung hat, beispielsweise, du hattest jetzt vom Darm gesprochen, Colitis ulcerosa
Genau.
beispielsweise, Morbus Crohn, dass da auch dann sozusagen eine Vergiftung bereits entsteht durch Toxine, die sich dort bilden. Kannst du das noch ein bisschen erklären?
Ja, und zwar gerade Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, das kennen ja viele als chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die unterscheiden sich ja jetzt nur, sage ich mal, von der Art der Ausbreitung und von dem Ort. Der Morbus Crohn kann eben die ganze Schleimhaut befallen, eine Colitis eben nur gewisse Teile des Darms. Aber die Ursache ist oft oder meistens liegt sie erstmal auch, wie du eben sagtest, deine Säulen der Entgiftung, sehe ich genauso, mangelnde Ernährung, Umweltgifte, dass der Darm eben von außen gereizt ist und er dadurch sich sozusagen von selbst von innen vergiftet, diese intestinale Toxämie. Und das ist dann leider diese Kaskade, die dann immer weiter und weiter läuft. Die Darmschleimhaut wird undicht. Hört sich immer so dramatisch an, als ob da Löcher sind, aber das ist ja im Mikrobereich und da reichen aber nur ganz, ganz kleine Leaky Guts, also kleine Löcher, sag ich jetzt mal, oder undichte Stellen aus, dass dann diese Giftstoffe durch die Darmwand durchsickern, treffen dann da auf die Immunzellen, die schreien natürlich, ach du heiliger Strohsack, was kommt denn jetzt? Die können damit gar nicht umgehen, wissen auch gar nicht mehr, gehört es zu mir oder ist es fremd? Und dann schießt diese Reaktion komplett über. Und deswegen, ich habe auch damals viel, viel Patienten gesehen oder auch geschallt mit Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Und auch wenn es immer hieß, naja, da kann man nichts machen, da kann man so viel machen, aber kommen wir nachher nochmal zu, dass ich diese Reize eben erstmal aus dem Körper rausnehme, wie du eben schon sagtest, auch nach deinem 12-Stufen-Programm.
Ja, was sind denn noch so andere Ursachen, warum man ja, chronische Entzündungen hat?
Man muss fast fragen, was ist keine Ursache? Also viele, ich sag mal, ich nenne sie Untermieter, das sind auch immer die, die ich hier im Delta-Scan sehe, wie bei mir waren es eben Coxsackie, A, B-Viren, Epstein-Barr, ein Riesenthema, Borrelien, ich frage jeden, hatten sie einen Zeckenbiss? Und auch wenn es 3 Jahrzehnte her ist, weil dieses kleine Tier, sag ich mal, die scheißen sozusagen auf die Nervenendigung und geben da diese Neurotoxine aus und das kann bis zu Demenz, zu MS, zu sonstigem führen. Also ganz, ganz viele Menschen, die, ich sag mal, in Klammern angeblich MS oder sowas haben, haben eigentlich nur eine Belastung, weil sie noch ein paar Untermieter haben, sei es Epstein-Barr oder auch ein Zeckenbiss. Ein Riesenthema, wenn man direkt mal oben anfängt, sind natürlich Metalle aus Zahnmaterialien. Alles an Bakterien, auch zu viel Sonne, Sonnenbrand ist nichts anderes als eine Entzündung. Dann, wenn Zähne nicht mehr vital sind, also Nekrosen aus devitalen Zähnen, Ernährung, Riesenthema, zu viel Omega-6 zu Omega-3 natürlich, Übergewicht, Rauchen und den allergrößten Faktor sehe ich persönlich im Stress. Das ist für mich die absolute Nummer eins und der wird auch in meinen Augen massiv unterschätzt. Weil du kannst dich super ernähren, du kannst alles perfekt machen. Ich sehe es ja an den vielen Beratungsgesprächen. Und dann fragen sich die Leute, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und dann frage ich immer, naja, haben sie, Stress, das Wort mag ich eigentlich gar nicht, aber haben sie angespannte Situationen? Und dann kommt bei 9 von 10 Leuten kommt ja. Egal, das muss ja kein physischer Stress sein, ein emotionaler Stress. Egal, ob es der Arbeitgeber ist, ob es der Ehepartner ist, Da gibt es so viele Ursachen und es wird massiv unterschätzt. Und natürlich hier, was haben wir hier? Handy, die ganzen Dinge. Ja, also genau. Das ist ganz, ganz massiv und nicht zu unterschätzen. Also unsere ganze Umwelt, die wir in diesem Sinne ja so nicht unbedingt unmittelbar beeinflussen können.
Ja. Ja, und das sind zwei ganz wichtige Faktoren, die du zum Schluss genannt hast, weil ich glaube, es gibt schon viele Leute jetzt, die jetzt vielleicht hier zuschauen, die halt im Gesundheitsbereich unterwegs sind, weil sie wahrscheinlich die meisten davon, also wenige kommen von mir geht's prima und ich will noch, dass es so bleibt, sondern die meisten kommen von mir geht's nicht so prima und ich möchte, dass es besser wird. Und da tun vielleicht schon viele was davon. Die nehmen schon Omega-6-3-Öl und solche Sachen. Mhm. Aber Stress und die elektromagnetischen Felder, das sind so wunde Punkte. Auch bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich, ja, multimedial unterwegs. Ich habe auch ein Handy und so weiter. Und Stress, ich arbeite mehr als jemals zuvor in meinem Leben. Und da bleibt das nicht aus. Und da muss man aktiv sagt mir das selber, da muss man aktiv wirklich dran gehen, um da wirklich die Bereiche zu finden, dass man mehrfach am Tag runterfährt, wenigstens das System und vielleicht auch schafft, mit den Anforderungen, die Perspektive ein bisschen zu wechseln, zu sagen, hey, das sind einfach nur Herausforderungen und ich kann eigentlich froh sein, dass ich so viele Herausforderungen habe. Andere Leute wissen überhaupt nichts mit sich anzufangen den ganzen Tag.
Ich glaube, das Problem haben wir jetzt nicht unbedingt.
Oder haben ganz andere starke Probleme in dem Sinne. Mhm. Das sind sehr, sehr wichtige Faktoren. Also wir haben viele Sachen, die zu einer Entzündung führen. Und das heißt, letzten Endes, du hattest gesagt eben, der Körper priorisiert erstmal. Das heißt, wenn ich eine Entzündung habe, dann sagt er, die Entgiftung ist halt immer so ein bisschen, ich das auch dazu fügen kann, so optional für den Körper. Das ist nicht die wichtigste Aufgabe. Das ist ein Hausputz, den macht er erst, wenn ich zur Ruhe komme und alle anderen Aufgaben sozusagen erledigt sind. Und wenn ich unter einer permanenten Belastung stehe, wie zum Beispiel Stress, aber eine Entzündung oder anderen Dingen, dann passiert das nicht. Während ich Sport mache, entgiftet der Körper nicht in dem Sinne. Also, jein. Bewegung ist gut, aber trotz alledem sind bestimmte Regenerationsprogramme in dem Moment abgeschaltet, weil es da gerade um was anderes geht.
Und wichtig auch, wenn wir sind ja nun mal hier im Entgiftungskongress, die Leute fragen ja auch immer, ja, wie lange soll ich denn entgiften? Aber ihnen verständlich zu machen, es ist ein lebenslanger Prozess, weil wir sind ja jetzt hier nicht auf einmal eingetütet irgendwo, sondern wir gehen raus. Wir haben die Umweltbelastungen und deswegen sage ich, das macht man nicht einmal und dann die nächsten 30 Jahre nicht mehr, sondern es ist ein ständiger Prozess und entgiften, Entzündungskaskade reduzieren oder wie gesagt chronisch gesund bleiben. Es ist eine Lebensaufgabe, gerade eben in der heutigen Zeit. Und wie sagte mal einer so schön, die meisten stehen auf Gas und Bremse gleichzeitig. Also Sympathikus und Parasympathikus, beide Füße drauf und ab durch die Mitte. Und dann wird ja alles, diese ganze Hypothalamus, Nebennierenrinden, die ganze Achse wird ja komplett außer Rand und Band gefahren. Cortisol weiß nicht mehr, was es machen soll und dann bricht dieses ganze System zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, wie du schon sagst, 3-4 Mal am Tag und wenn es nur 5 Minuten sind, raus auf den Balkon, sonst wo ein paar Mal tief durchatmen, dass der ganze Organismus überhaupt mal runterfährt. Und das sage ich mir auch selber. Also was ich euch sage, sage ich genauso mir. Also und das ist eminent wichtig. Und das ist in meinen Augen der größte Trigger für diese ganzen Entzündungen. Stress und diese äußeren, nicht beeinflussbaren Faktoren teilweise.
Okay. Welche Rolle spielen denn Umweltgifte bei der Entstehung von Entzündungen, chronischen Entzündungen?
Leider eine immer größere, weil vor einigen Millionen Jahren gab es sowas ja gar nicht. Und Umweltgifte, es fängt im Mund natürlich an, klar, was wir da eventuell drin haben, was nicht reinkommen sollte. Umweltgifte in der Nahrung, wenn man sich diese Beipackzettel mal durchliest, was da drin ist. Egal, was man zu sich nimmt, deswegen achtest ja du, genauso wie ich bei Nahrungsergänzungsmitteln, schaut drauf, was drin ist. Am besten, je kleiner die Zutatenliste, desto besser. Umweltgifte natürlich, du gehst, je nachdem, wo du wohnst, an die Straße, diese ganzen Autoabgase, du fährst mit dem Fahrrad vielleicht, was weiß ich, durch Frankfurt oder durch München, da atmest du ja im Prinzip deine potenziellen Entzündungsparameter schon alle ein. Und auch das wird oft unterschätzt. Und deswegen kannst dich dem ja jetzt gar nicht entziehen. Aber da in irgendeine Panik zu verfallen, ist genauso Quatsch, wenn man weiß, ich kann ja etwas dagegen tun. Oder nicht dagegen, sondern ich kann etwas dafür tun, damit mein Körper so stabil ist, damit er mit diesen ganzen Umwelteinflüssen eben gut umgehen kann. Und das, glaube ich, ist viel, viel wichtiger, dass man sagt, was mache ich, damit ich damit gut umgehe, anstelle, was mache ich, wenn es gar nicht mehr geht. Also so Prävention finde ich so den wichtigeren Ansatz dann. Mhm.
Wie sieht es denn eigentlich mit Mikronährstoffen aus? Wenn man da, ich sage jetzt mal, Ungleichgewichte hat, beziehungsweise eklatante Mangel hat, ist das etwas, was du auch checkst, zum Beispiel bei dir in der Praxis, ja, und kann das auch zur Entzündung führen?
Absolut. Also gerade das ist, habe ich eben witzigerweise, ist natürlich eins der Hauptparameter. Und es ist heute so gut, wir wissen es und ich denke auch viele, die zuhören, du kannst das, was dein Körper in der heutigen Welt an Mikronährstoffen benötigt, du kannst es dir über die Nahrung, ich würde mal sagen, nicht mehr zuführen. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die das können, das will ich gar nicht ausschließen. Ich gebe zu, ich gehöre nicht dazu und auch die meisten, die ich kenne. Und diese Dinge wie, ich sag mal, die Edeka-Vitamine, also die fettlöslichen, wie Vitamin D natürlich, Vitamin A, dann brauchst du Magnesium natürlich, sonst kann Vitamin D nicht verarbeitet werden. Ganz wichtig natürlich die Antioxidantien. Mangan zum Beispiel wird in meinen Augen total unterschätzt. Das erlebe ich bei allen, die sagen, Frau Suffner, irgendwie sind die Werte in Ordnung, aber ich bin komplett alle. Und bei denen fehlt wirklich in 9,9% der Fällen Mangan, ein ganz, ganz essentielles Spurenelement. Und, oder auch Kupfer wird auch oft unterschätzt. Ja. Und das sind einfach Omega-3-Fettsäuren natürlich einzunehmen. Also das sind Standards, die ich auch jeden Tag neben meiner Blaubeere natürlich immer nehme. Also das gehört für mich wirklich für jeden Tag dazu. Und wenn du und ich gucke natürlich immer noch individuell, Stressfaktoren sind natürlich B-Vitamine auch noch ein Thema. B12, wenn der Hamster da oben am Durchdrehen ist, was man ja bei sehr vielen sieht, B2 dann wirklich wieder für die ganze Nerven- und Muskelfunktion, also dieser ganze B-Komplex ist halt unabhängig wichtig. Und da kannst du aber oft schon auch ohne Delta-Scan, einfach wenn du mit den Menschen mal sprichst, deswegen sind mir Beratungsgespräche so wichtig, du kriegst oft nach einer Viertelstunde erstmal schon raus, an welchem Hebel du ansetzen kannst und da kannst du mit kleinen Dingen schon viel, viel erreichen.
Mhm, ja. Ja, Mangan zum Beispiel kann ja auch auf eine HPU hindeuten, die sicherlich viele der Zuschauer haben, weil es einfach so ist. Also es gibt nur relativ wenige Menschen, die es haben. 1% der Männer, 10% der Frauen. Genau. Ich gehöre zu den 1%. Aber bei den chronisch Kranken sind es enorme Mengen.
Ja. Ja.
Und das ist auf jeden Fall ein relativ preisgünstiger Test, den man auch mal machen kann. Und dann hat man einen erhöhten Bedarf an Vitamin B6, Mangan und Zink. Und daran kann man das so ein bisschen schon ablesen. Ich bin jemand, der sich sehr um seine Ernährung kümmert und ich würde mich eher zu den Leuten zählen, wo ich sage, wenn einer alles aus der Nahrung bekommt, dann ich. Aber nichtsdestotrotz supplementiere ich auch. Ja. Eben die Sachen, die du auch genannt hast, eigentlich alles durch mein 360 Vital und zusätzlich Magnesium und natürlich Omega-3.
Genau, ja.
Genau, weil ich da einfach auf der sicheren Seite sein möchte und ja, Nährstoffmenge ausgleichen möchte, beziehungsweise auch mir im Klaren darüber bin, dass ich eine Entgiftung mache. Ich habe auch sehr hohe Schwermetallwerte, die jetzt ein bisschen gesunken sind, aber es ist immer noch mein Hauptproblem sozusagen im Labor und allein dadurch habe ich schon einen höheren Bedarf. Ja. Jeder, der krank ist, hat einen höheren Bedarf an Mikronährstoffen und auch an Aminosäuren. Ja. Und deswegen ja, versuche ich mich da einfach zu stützen und halte das für eine gute Geschichte.
Ja, du hast gerade noch Aminosäuren, die habe ich jetzt eben, ich sage jetzt mal vergessen, Entschuldigung, weil du das gerade eben noch sagtest, auch die essentiellen Aminosäuren sind natürlich Ja, unabdingbar. Was aber auch, falls jemand zuhört, zum Beispiel Menschen, die einen Herpes haben, denen fehlt immer Lysin, immer. Also das sind so Dinge, die man sich einfach mal zu Hause hinstellen sollte. Wenn einer merkt, da flammt wieder was auf, nimm es mal 4 Wochen, dass man einfach diesen Aminosäurespiegel wieder hochfährt oder Arginin, um die Blutgefäße elastisch zu halten. Gerade jeder, der Bluthochdruck hat, das ist in meinen Augen ein Muss, der muss Arginin, also L-Arginin unbedingt dazu nehmen. Da kommen mittlerweile jetzt auch die Kardiologen auf die Fährte, ein Segen. Das ist einfach nur noch mal so am Rande oder auch NADH. Da gibt's, aber das muss man einfach individuell so ein bisschen ausloten. Aber Aminosäuren hatte ich noch vergessen.
Ja, ich habe die deshalb auch als Bestandteil von meinem Protokoll, also einfach die essentiellen Aminosäuren, dann hat man alle.
Genau.
Plus, ich bin ja ein großer Freund von Knochenbrühe und so weiter. Das heißt, da kommt dann einiges auch an Glycin und so weiter. Auch fürs Bindegewebe, was ja eine wichtige Rolle spielt. Nicht nur für die Schönheit, für Haut und Nägel und Elastizität, sondern halt auch als Ort des Stoffwechsels, wo einfach der physiologisch aktiv sein muss und gesund sein muss, spielt das Bindegewebe natürlich eine ganz große Rolle. Aber welche Krankheiten stehen denn eigentlich so im Zusammenhang mit chronischen Entzündungen?
Frag besser, welche Krankheiten spielen nicht. Ja, es ist erschreckend, ehrlich gesagt. Mir war das auch nie, also seit 20 Jahren fängt es ja an, mir bewusst zu werden. Aber welche Krankheit beginnt nicht bei einer Entzündung? Da fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Alles. Das Wort Krebs mag ich nicht, weil es ja auch letztendlich nur eine Fehlregulation ist, aber es beginnt alles erstmal mit einer Entzündung, dass der Körper mit einem Entzündungsmilieu überflutet wird und daraus resultieren dann, weil eben diese verschiedenen, ob es Interleukin oder TNF-Alpha, wie sie alle heißen, diese Entzündungsbotenstoffe gebildet werden, weil das ganze System überlastet und dann sich den Ort sucht, der jetzt an dem Organismus ja für ihn gerade am besten zu erreichen ist. Und das ist eben bei jedem ein anderer Ort. Also die einen haben eben das Problem mit den Gelenken, kommen meine Entzündungsparameter als erstes hin, da kann ich Schaden anrichten. Beim anderen das Herz, beim anderen geht es eben zu einer MS, weil die sich den Epstein-Barr jahrelang irgendwie mitgeschleppt haben. Was anderes ist es ja nicht. Und es ist auch so, es ist ja alles relativ unspezifisch. Viele Leute sagen, ich bin irgendwie müder, ich bin abgeschlagen. Ich weiß nicht, irgendwie, also es ist nicht so, oder die einen sagen, ich kann mich nicht konzentrieren, meine kognitiven Fähigkeiten lassen nach. Der nächste hat Kopfschmerzen, der andere einen Reizdarm, der andere ist ruhelos oder hat so zentralnervöse Störungen. All das können Ursachen sein für eine chronische Entzündung oder überhaupt für eine Silent Inflammation. Ich will jetzt gar nicht sagen chronisch, aber für so eine stille Entzündung, die irgendwo noch brodelt und die man erstmal zum Stillstand bekommen sollte. Und ich habe ehrlich gesagt fast keinen erlebt, der keine hat. Also so ein bisschen hat das jeder, das ist ja auch total in Ordnung. Und wenn ich aber dann meine Mikronährstoffe und alles nehme und mein Stresslevel unten halte, mich halbwegs gut ernähre, dann kann mein Körper damit auch super umgehen. Also dann ist es überhaupt gar kein Problem. Nur wenn eben irgendwo diese ganze Balance, wenn dieses System kippt, dann geht es natürlich in die andere Richtung. Aber ich habe alles schon gehört von Ängsten, angeblich soll da Depressionen, es sollen ja viele Leute angeblich haben, die haben keine Depression, die haben einfach nur eine stille Entzündung im Darm. Und wenn du dann anfängst, den Darm mal zu sortieren, wollte ich schon sagen, den Darm zu sanieren mit Glutamin, mit einem guten Probiotikum und wenn du drumherum so 2-3 Faktoren optimierst, dann merken die auf einmal, mit meiner Depression, seltsam, die geht ja zurück. Das war gar keine Depression, sondern das war einfach nur ein nicht intakter Darm. Und wenn kein Tryptophan da unten ist und gebildet wird, kann da oben ja auch kein Serotonin ankommen. Und so geht dann diese ganze Kaskade weiter.
Ja, und da sind auch wieder, also Glutamin ist übrigens ein Bestandteil von Knochenbrühe. kein Scherz, es ist ja, also es gibt diese GAPS-Diet von Natasha Campbell-McBride, die basiert erstmal darauf, dass man quasi, ist die totale Eliminationsdiät, wo man erst mit Knochenbrühe nur anfängt und dann Stück für Stück die Nahrungsmittel wieder hinzufügt, die man, also schaut, vertrage ich das überhaupt? Ne? Und die Idee ist, den Darm zu heilen bei der ganzen Geschichte. Und dieses Protokoll ist für psychische Zustände, für psychische Symptome sozusagen ausgelegt. Ne? Also da geht es auch um Depression und Schizophrenie und so weiter, weil vieles halt dann aus dem Darm kommt und so. Und wenn wir natürlich die ganzen Mineralstoffe auch nicht haben, beziehungsweise die Aminosäuren, wenn wir nicht in der Lage sind, die Neurotransmitter zu bilden, die uns glücklich machen, dann sieht es halt auch schlecht aus. Ne?
In dem Zusammenhang, was fällt mir jetzt noch ein, ich habe ja wirklich jahrelang auf Stroke-Units oder überhaupt Ultraschallschulungen so von den Halsgefäßen, Herzkranzgefäßen, die kannst du jetzt schallen, aber dann die Ultraschallschulung vom Herz, von Karotiden und allem gemacht. Und da sind wir ja noch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Atherosklerose. Und wenn man dann sieht, wie wirklich einem so ein Steinbruch dann entgegenkam, teilweise bei diesen Halsgefäßen, vor 20 Jahren habe ich natürlich nicht gewusst, das sind Entzündungen oder es wurde ja auch gar nicht irgendwie postuliert, sondern immer nur, da hat einer, ich sage jetzt mal Ablagerung in der Gefäßwand, gehst zum Chirurgen, lässt dir das aufschneiden, rausschälen, zukleben so und dann wieder ab durch die Mitte. Aber da hat nie jemand irgendwie gedacht, Mensch, das ist letztendlich auch eine Entzündung und dann wollen wir doch mal antiinflammatorisch ein bisschen denken. Und diese ganzen Schlaganfälle, die wir hier so ja, in dieser Umgebung sehen oder in Deutschland, auch die nehmen ja zu. Und auch da antientzündlich denken und jetzt schon anfangen, damit es eben gar nicht so weit kommt. Weil wenn da oben mal zu ist durch einen Schlaganfall, dann kann man das Kind oft nicht mehr zurückdrehen. Also glaube ich, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, leider ein großes Thema, was immer mehr zunimmt.
Ja, auf jeden Fall. Und da ist auch, also viel hat in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel diese ganze Cholesterin-Thematik, die ja sehr, sehr falsch gesehen wurde. Mhm. Auch da spielt Entzündung eine Rolle. Da haben wir beschädigte Gefäße, die dann quasi vom Cholesterin, vom LDL repariert werden. Mhm. Und deswegen findet man halt dieses Cholesterin dann da, wo dann plötzlich hinter die Beschädigungen sind. Aber es ist nicht die Ursache davon, sondern es ist eine Folge von chronischen Entzündungen und anderen Faktoren noch, die eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt das verstanden habe und sage, okay, chronische Entzündungen sind so an der Basis von sehr, sehr vielen Krankheiten, wenn nicht von allen, wie kann ich jetzt erstmal herausfinden, ob ich, wenn ich es nicht von vornherein postuliere und annehme, wie kann ich herausfinden, habe ich eine? Ich hatte eben so einen kleinen Selbstbeobachtungstrick sozusagen gesagt, also zumindest bei mir ist es, ich kann mein Alter, wenn ich möchte, 5 Jahre hoch oder runter fahren innerhalb von 2 oder 3 Wochen. Das schaffe ich wirklich prima.
Kann ich leider bestätigen.
Ja, also auch wirklich ins Negative. Ne? Und ja, dann liegen da 10 Jahre dazwischen, wenn ich also zu viel esse, Sachen esse, die wir nicht bekommen, und alles Mögliche, keinen Sport mehr mache und schlecht schlafe, dann sehe ich aus wie ganz anders. Mhm. Und wie kann ich jetzt vielleicht noch an mir selber, abgesehen vom Spiegelbild, erkennen, könnte ich vielleicht eine Entzündung haben? Was wären mögliche Symptome? Und dann reden wir später noch ein bisschen über Labor.
Was man erstmal machen kann, klar, Labor ist natürlich, du gehst erstmal zum Arzt und machst dir erstmal diese typischen Dinge wie Blutsenkung, CRP, wo ich aber sagen kann, das ist absolut nicht spezifisch. Es gibt noch einen hochsensitiven CRP, der ist etwas besser. Deswegen sagt das erstmal nichts aus, wenn diese Parameter normal sind. Ein BSG müsste eigentlich auf 0 sein. Blut darf sich nicht entmischen. Das wäre eigentlich ein optimaler, soll zwar offiziell irgendwas zwischen 25 und 50 sein, ist aber alles schon zu viel. CRP sollte immer bei 0 liegen, ist einfach so. Aber auch das wird ja nicht so angegeben. Leukozyten auch unspezifisch. Sagt erstmal nichts aus. Es gibt noch so einen Lymphozyten-Transformationstest, um Dinge zu testen. Das ist alles mehr spezifisch. Will damit sagen, auch wenn ich vom Arzt komme oder vom Heilpraktiker und habe meine Werte da und da steht drauf, diese eben genannten sind alle im Normbereich. Das hat in meinen Augen nichts zu sagen. Ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Bei mir war das damals auch relativ normal. Ich konnte aber keine Treppenstufe hochgehen. Und also da sage ich immer, Klinik und Symptomatik muss nicht identisch sein. Und viele halten sich immer so an diesen Laborparametern fest. Die sind doch jetzt gut, also muss es mir gut gehen. Das Gleiche gilt natürlich, auch wenn sie schlecht sind, muss es mir nicht schlecht gehen. Also ich finde es am wichtigsten, mit dem Menschen zu reden. Wie geht's ihm? Was hat er? Wie lange hat er das? Seit wann? Und dann kann man sich mal so einen, ja, ein Bild machen, okay, was könnte denn da sein? Wobei, wie gesagt, mal zum Arzt gehen und sich die Blutwerte checken zu lassen, ist jetzt um Gottes Willen natürlich kein Fehler. Aber man kann natürlich noch die spezifischen Marker wie TH1, TH2, was ist es, Interleukin 1 und TNF-Alpha, die kann man natürlich noch bestimmen lassen. Das würde ich auch jedem empfehlen unbedingt. Und was mir in dem Fall gerade noch einfällt, das ist das Glutathion bezüglich oxidativen Stress. Dass man das macht, unbedingt einen Säure-Base-Haushalt natürlich, dass man da, man kann es erstmal ganz einfach mit Teststreifen machen, um einfach mal zu sehen, wie oder verhält sich mein Säure-Base-Haushalt denn auch wirklich hier wie so eine Sinuskurve und steht ja nicht irgendwo statisch.
Also
Und dann
du meinst im Urin oder?
im Urin, genau. Das ist das Einfachste erstmal, dass die Menschen sich Teststreifen nehmen und das
Was
erstmal da.
wie sollte das aussehen und wie sollte es nicht aussehen?
Es sollte nicht so aussehen wie eine starre Linie, sondern das Ganze geht ja in einer sinusförmigen Verlauf, weil es ist ja klar, du bist ja nicht nur in der Säure oder nicht nur in der Base, sondern es ist ja tagesabhängig unterschiedlich, je nachdem, was du gegessen hast und wie du dich verhalten hast. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Und natürlich klar, diese Marker für die Neuroregulation, wie heißen sie, Serotonin, Cortisol, Dopamin, das ist natürlich auch auf jeden Fall und auch Tryptophan, dass man diese ganzen Parameter bestimmt. Aber das hört sich jetzt alles so kompliziert an und was ich gemerkt habe, Leute, macht es euch einfach. Also, dass man mit kleinen Dingen anfängt, wie zum Beispiel Glutamin morgens, abends ein Probiotikum und dann Weizen- und Milchprodukte weglässt. Also mit kleinen Dingen anfängt, die auch umzusetzen sind und dann mal schaut, so, wie geht es mir denn in 2 Wochen? Klar, unsere Blaubeere, okay, die gebe ich immer dazu, aber einfach mit kleinen Dingen anfangen, so, und dann mal nach 2 Wochen sagen, komm, lass uns noch mal miteinander sprechen, wie geht's dir?
Ja.
Und es tut sich immer was.
Ich würde noch mal ganz kurz, da möchte ich natürlich möchte mit dir darüber reden, wie sieht die Therapie aus, was kann man selber machen in der nächsten Frage sozusagen. Ich würde gerne noch mal wissen, kann ich an einer Selbstbeobachtung, wie wirkt sich das denn aus? Kann ich da, gibt es dafür Indizien, dass ich merke, ich habe vielleicht eine Entzündung?
Indizien gibt es, wie gesagt, von Kopfschmerzen bis zum Reizdarm, von Gelenkschmerzen, von chronischer Müdigkeit ist natürlich ganz klar. Ich kann nicht schlafen. Dann ist die Frage, wenn ich nicht schlafen kann, wann wache ich auf? Wenn ich nachts zwischen 1 und 3 Uhr aufwache, weiß ich, okay, die Leber. Zeichen, die Leber sagt, stopp, ich kann einfach nicht mehr. Je nachdem, zu welcher Uhrzeit ich aufwache, kann ich sehen, wo liegt der Herd. Das sind die Dinge. Und ich vertrage vielleicht viele Dinge nicht. Wenn ich irgendwas gegessen habe, wird mir übel. Und das sind so die Hauptdinge: Kopfschmerzen, depressionsähnliche Zustände. Ich kann mich nicht mehr merken. Ich habe den Eindruck, mir wird alles zu viel. Mir tun die Gelenke weh. Also es kann alles sein. Das ist es eben. Also man kann es gar nicht auf eine Sache irgendwie reduzieren. Bei mir war es. Also du siehst, dieses Spektrum ist enorm groß.
Okay, also wenn ich Symptome schon habe, wenn es mir nicht perfekt geht, wenn ich ein bisschen müde bin, abgeschlafft, wenn mir irgendwas wehtut, ich hau mich einmal irgendwann mal an der Schulter an und dann bleibt das monatelang oder solche Geschichten.
Genau, ja.
Von Gicht über Arthrose und alles Mögliche sind alles Indizien, die
Eben.
darauf zeigen können, dass da zumindest ein Entzündungsgeschehen mit am Werk ist. Vielleicht nicht immer die aller einzige Ursache, aber
Genau.
da darf man sich auf jeden Fall damit beschäftigen, weil es ohnehin sozusagen langfristig und vielleicht auch mittelfristig einen gesundheitlichen Nutzen hat, sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen.
Was?
Also man kann also Labor machen, du hattest, ich fasse nochmal kurz zusammen, HSCRP, also High Sensitivity CRP machen, man kann die Interleukine alle durchtesten, also da, sieht man einfach, was ist im Immunsystem los, oxidativen Stress sich anschauen und die Neurotransmitter testen, einfach um es auch da zu sehen, wo man da steht. Auch in Richtung Burnout, was wir eben angesprochen hatten. Ja, was ja super wichtig ist, es ist ja kein Spaß, wenn man sich die Nebenniere zerschießt durch Dauerstress, dann wird es schwierig, da wieder rauszukommen. Und jetzt habe ich so halb den Faden verloren, macht nichts. Ich wollte dich auch sowieso noch fragen, wie wirkt das Ganze denn jetzt auf das Immunsystem? Wir waren jetzt gerade schon bei den Immunmarkern sozusagen. Mhm. Was ist da noch so genau die Verschränkung, der Zusammenhang zwischen dem Immunsystem und den Entzündungen, dass das nochmal klarer wird, weil das Immunsystem ist ja jetzt natürlich sowieso durch Corona populär geworden, aber das ist beispielsweise, wenn das Immunsystem aktiviert wird, das Immunsystem braucht unglaublich viel Energie, wie jeder weiß, der mal eine Grippe hat, von mir aus auch eine Corona-Grippe, dann liegt man einfach mal 9, 10 Tage oder sowas liegt man flach. Teilweise kommt man gar nicht mehr aus dem Bett, wenn es dann richtig erwischt hat, weil das Immunsystem aktiviert ist und weil jetzt die Entzündung sozusagen hochfährt. Und wenn ich das low level, also die ganze Zeit permanent wie so ein Schwelbrand irgendwo habe, dann geht mir unglaublich viel Energie verloren. Energie nicht nur, um ein schönes Leben zu leben und glücklich zu sein und Inspiration zu haben, andere zu inspirieren, zu lieben, zu kommunizieren, sondern auch, um meinen Körper zu reparieren und einfach die Energie zu haben, um zu regenerieren und zu heilen.
Genau. Vielleicht kann man es an einem, ich überlege gerade, welches Beispiel könnte man nehmen. Zähne ist ja jetzt gerade auch aktuelles Beispiel. Und zwar, wenn ich zum Beispiel jetzt in meinem Mund habe ich einen Werkstoff, den ich nicht vertrage. Und durch den Speichel, durchs Kauen, überhaupt durch die alltägliche Aktion im Mund werden ja immer, nennt was mal Metallionen, kleine Ionen rausgelöst, so. Und diese herausgelösten kleinen Teile, die treffen jetzt mit meinem körpereigenen Eiweiß in Kontakt, so. Über mein angeborenes Immunsystem. Jetzt ist es so, dass mein angeborenes Immunsystem hat ja dann das Gemisch aus diesen Stoffen, die aus dem Zahn rausgelöst werden, und den eigenen Eiweißen, die von meinem Körper, so, die nehmen das Ganze, die Fresszellen nehmen das auf und präsentieren das wie so ein Tablett jetzt an der Oberfläche. Und die T-Zellen vom Immunsystem sehen das jetzt und sagen, oh Mist, das ist jetzt Eigeneiweiß und das ist Fremdeiweiß. Die flippen komplett aus, greifen, und es kann dazu führen, dass die dann das eigene Gewebe angreifen, weil die sagen, hey Leute, das gehört nicht zu mir, das muss alles irgendwie weg. Als Beispiel Hashimoto-Thyreoiditis. Kennen leider viele. So, und dann werden eben Entzündungsmarker gebildet, wie Interleukin 4, Interleukin 2 und diverse andere. Das ist jetzt das angeborene Immunsystem. Und dann hast du ja noch ein erworbenes Immunsystem. Das nimmt auch diese ganzen Partikel auf und die Fresszellen reagieren darauf, aber produzieren auch wieder Entzündungsbotenstoffe. Das heißt, du hast zwei Wege, über die diese Entzündungsbotenstoffe gebildet werden. Und man kann sich vorstellen, wenn das zum Beispiel ein Dauerzustand ist, dann gerät ja dein ganzes System, ich meine, das kann sich jeder vorstellen, komplett aus den Fugen, weil du hast nur noch überschießende Reaktionen, du hast einen oxidativen Stress und nitrosativen Stress, was weiß ich, dein ganzes Fass läuft über und der Körper reagiert dann eben mit Schmerzen, mit Depressionen, mit diversen Parametern, und das kann führen, dass deine Nebenniere sagt, so Leute, jetzt ist mir aber alles zu viel und ich schalte jetzt einfach mal runter, und Cortisol, was ja normalerweise in der Stressreaktion Energie bereitstellen sollte, Deckel drauf, ich mache jetzt einfach mal dicht. Und so kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man einen, jetzt fehlt mir gerade das Wort, einen Stoff von außen hat, den der Körper nicht verträgt und gegen den das Immunsystem immer ankämpfen muss, dann haben wir hier einen Dauerfight in unserem Körper. Und das ist natürlich nicht das Gewünschte. Ja. Und die Auswirkungen kann man sich dann vorstellen.
Ja, dazu gehören übrigens auch eben halt Giftstoffe, wie zum Beispiel die Schwermetalle oder auch Glyphosat. Ja. Auch den Prozess, den du gerade beschrieben hast, dass der Körper Eiweiße als Fremdeiweiße sozusagen erkennt. Das heißt, das Immunsystem reagiert auf Nahrungsbestandteile und das ergibt den Eindruck einer Nahrungsmittelunverträglichkeit. Aber in Wirklichkeit ist es oft so, dass einfach durch die toxische Last da einfach ein Quecksilber dran sitzt oder ein Glyphosat dran sitzt und der Körper sagt, das ist nicht hier, das soll hier nicht rein und attackiert das dann. Ne? Und auch die Dinge gehen ja immer in ganz viele verschiedenen Richtungen sozusagen. Alles greift ineinander. Quecksilber beispielsweise zerstört auch die Darmflora.
Ja.
Und durch die zerstörte Darmflora kommt dann noch mehr von dem Quecksilber zusammen mit unverdautem Material, also noch nicht in den Blutkreislauf und das Immunsystem wird dann weiter wieder angefacht. Deswegen, also dann kommt es zur chronischen Entzündung. Deswegen, wie gesagt, das Zwölf-Säulen-Konzept da wirklich an allen Fronten gleichzeitig ansetzen, weil man kriegt sonst das Ruder nicht rumgerissen.
Ja.
Genau, dann vielleicht jetzt zum Schluss, was kann man jetzt wirklich tun, wie kann ich habe jetzt das, entweder habe ich das jetzt geraten, ich sage jetzt, okay, ich glaube, ich habe so etwas oder ich gehe ins Labor, gehe zum Arzt und ich weiß jetzt, ich habe bestimmte Entzündungswerte, wie kann ich jetzt da selber rangehen?
Fangen wir doch beim Einfachsten erstmal an, was esse ich? Und Weizen und Kuhmilchprodukte weglassen, das ist... Da gibt es für mich auch keine Alternative. Da bin ich relativ hart in den Sachen, dass ich sage, lasst bitte den Weizen weg, das geht auch gut. Ersetzt ihn einfach durch Roggen, durch Dinkel. Also das ist ein Schritt, der ist wirklich einfach umzusetzen. Das merke ich auch bei den Menschen, da die bis jetzt gar nicht geschaut haben. Ach Gott, da gibt es ja auch mal ein Dinkelbrot oder ein Roggenbrot. Oder ich starte morgens mal mit einem Haferbrei. Also diese Umsetzung ist relativ einfach.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja, sehr gerne.
Roggen und Dinkel haben natürlich auch Gluten.
Ja. Und, ja, es geht mir nicht ums Gluten.
Ja, gut, aber viele der Glutenunverträglichkeiten, und ich rede jetzt nicht von Zölikalie, sondern sehr viele Menschen haben Unverträglichkeiten. Und das kann auch einfach damit zusammenhängen, dass das kein richtiges biodynamisches Korn sozusagen ist, sondern dass da eben halt ein Glyphosat mit dranhängt. Was ich immer so den Leuten empfehle, Emmer, Einkorn. Super. Beispielsweise enthält auch Gluten, aber sehr wenig, ist ein sehr, sehr altes Korn. Dann gibt es noch so Kamutweizen, weiß ich jetzt nicht so genau, aber mit Emmer kann man super gute Sauerteigbrote selber machen. Ne? Also auf jeden Fall Sauerteig, dann ist es nochmal fermentiert und dann ist es nochmal viel, viel, viel bekömmlicher. Denn wir brauchen als Menschen, brauchen wir immer so eine Art Vorverdauung. Wir sind eigentlich sehr hilflose Wesen. ja, im Gegensatz zu allen anderen Tieren, die können alles, die können schnell laufen, sind stark und so weiter. Wir können eigentlich nichts, aber wir haben Verstand und wir sind für unsere Nahrungsaufnahme seit 200 Millionen Jahren eigentlich auf Werkzeuge angewiesen.
Ja,
das muss man sich. Ist auch nicht schlimm, aber deswegen ist es, haben die Kulturen auch schon zu allen Zeiten Fermentation, Einweichen, Kochen und so weiter schon benutzt, um einfach die Dinge für uns bekömmlicher und verträglicher zu machen, weil wir mit der Natur, so wie sie ist, relativ wenig anfangen können.
Sehen wir ja bei unseren Omas, Müttern im Keller alles eingekocht, ne? Alles eingelegt, nicht eingekocht, eingelegt. Also es hatte schon alles seinen Sinn. Deswegen, aber das Thema Getreide, wie gesagt, ist wirklich der erste Ansatz und ich glaube, der am leichtesten umzusetzen ist. Und dann Milch, wenn man eben weiß, dass das Kuhmilch nur diese intrazelluläre Matrix verschlackt, sodass die Information von einer Zelle gar nicht mehr zu anderen kommt, sage ich immer, bitte Kuhmilchprodukte wenigstens ersetzen. Und da gibt es ja heute schon einiges an Alternativen, ob das Hafermilch, Dinkelmilch ist, Soja. Also jetzt nicht nur Soja, sondern ich bin da auch eher, wenn einer sagt, mir schmeckt es super, ich sage, tasten Sie sich langsam auch mal an Mandelmilch oder Dinkel oder Hafermilch ran. Also dass Soja jetzt bitte nicht die Hauptalternative wird. Und natürlich gutes Wasser trinken, ganz, ganz wichtig, wie viel trinken Sie? Das sind so die Fragen, die ich erstmal abklopfe. Und wenn man nur diese Dinge erstmal umstellt, sagt, wir nehmen morgens mal Glutaminsäure, abends ein gutes Probiotikum. Da habe ich lange gesucht, bis ich was hatte. Wenn man das erstmal nur macht, dann hat man schon richtig viel getan. Also dann merken die meisten nach ein, zwei Wochen schon, ich bin nicht mehr so müde, komischerweise. Ich schlafe auf einmal besser. Und was noch natürlich dazu gehört, ein Leberwickel. Altmodisch, aber total hilfreich. mittags zwischen 13 und 15 Uhr, weil das ist unsere Hauptleberzeit, sich mal hinlegen, einen feuchten Lappen, da eine Wärmeflasche drüber und ein Handtuch. Und du wirst dich wundern, wenn man das 10 Tage hintereinander macht, wie viel mehr Energie man bekommt. Viele sagen dann immer, boah, ich bin nach der halben Stunde, ich bin total eingeknackt und ich war komplett müde. Aber nachher merken die das, wenn die das 5, 6 Tage mal gemacht haben, du kriegst wesentlich mehr Energie. Also eine Wärmeflasche und Wasser hat jeder zu Hause, kostet nichts sozusagen.
Ja, okay, spannend.
Also das sind so ganz einfache Dinge erstmal. Wasser, Weizen und Milch und den Leberwickel. Und natürlich dann eben am Darm, wie gesagt, Glutamin oder ein Probiotikum. Natürlich gebe ich immer unsere Blaubeere, klar, weil wir da einfach wissen, aber da können wir nachher mal kurz generell zu Phytotherapeutikern was sagen, was eben uns die Natur hilft zu unterstützen. Je nachdem, ich rede ja mit den Leuten, jeder ist ja ein bisschen unterschiedlich, wenn die noch nie etwas genommen haben, dass dann Vitamin D und Magnesium ist einfach Standard, gehört einfach dazu. Wenn ich merke, die sind komplett, die Hamster da oben drehen durch, dass man ein B12 noch dazu nimmt, B2 oder ein B-Komplex, das muss man so ein bisschen individuell sehen. Aber das ist eigentlich immer, ja wirklich immer der erste Start oder ein gutes Vitalstoffkonzentrat, was man morgens schon mal nimmt, damit man die Baustelle auffüllt. Das ist erst immer so der Start, definitiv. Und der nächste Schritt, klar, sind Phytotherapeutika, also alles aus der Natur. Kurkumin kennen viele, Kurkuma, Ingwer. Wenn man sich so mal, wie ich jetzt lange mit der Blaubeere beschäftigt hat und merkt, was die für eine Urinformation trägt. Ich war letzt auch beim Dr. Bircher da unten in der Schweiz und da habe ich nochmal eine ganz andere Sicht bekommen, weil er redet ja auch immer viel von der Ordnung, von der Ordnungstherapie. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, diese Pflanzen, die helfen uns, wieder in diesen ursprünglichen Schwingungszustand zu kommen, damit wir daraus wieder unsere Selbstheilung ankurbeln können. Und das merke ich bei unserer Blaubeere halt massiv. Also das gilt aber auch für Kurkuma natürlich und auch für Ingwer beispielsweise. Oder für Pilze, Cordyceps zum Beispiel.
Jetzt spannst du uns auf die Folter. Was ist das denn mit der Blaubeere, was du die ganze Zeit?
Das ist, ich sag mal, aufgrund meiner eigenen Geschichte habe ich etwas gesucht, was wirklich massiv antiinflammatorisch entzündungshemmend ist und bin dann eben, ich sag mal, nach langem, nennen wir es Zufall, wie auch immer, zu einer gewissen Sorte wilde Blaubeere gekommen. Es gibt über 120 Sorten, die, wenn man sie entsprechend extrahiert, die wirklich irre Fähigkeit hat, die Ursprungsordnung des Menschen wiederherzustellen. Und es ist nicht so sehr, wie ich anfangs gedacht habe, die hohe antioxidative Kapazität oder auch dieses antiinflammatorische, was in ganz, ganz vielen vorklinischen Studien auch nachzulesen ist, sondern sie blockiert gewisse Rezeptoren, damit eben Entzündungskaskaden nicht weiterlaufen. Und viel, viel wichtiger aber, durch ihren massiven Informationsgehalt, viele, die vielleicht zuhören, kennen auch Anthony Williams, der hat das Buch nur für mich geschrieben mit der wilden Blaubeere, er propagiert die auch sehr, diese Blaubeere hat einfach diese massive Fähigkeit, diesen massiven Informationsgehalt, den sie in Jahrmillionen in sich aufgenommen hat, weil du kannst ihn nicht zerstören, an uns Menschen weiterzugeben. Es klingt anfangs komisch und auch ich habe eigentlich erst im letzten Jahr mal wirklich verstanden, was die mit uns macht. Und ich sage auch, stellt sie einfach mal abends das Glas neben euer Bett. Die Information geht von dort auf euch über. Es ist letztendlich eine Informationsmedizin.
Okay, so eine Art Uhrzeitcode sozusagen.
Es ist ein Uhrzeitcode und ich habe auch anfangs ehrlich gesagt selber nicht verstanden, habe gesagt, das ist doch totaler Quatsch, dann hole ich mir doch lieber wilde Blaubeeren und esse die frisch, das ist doch viel sinnvoller, als wenn ich da irgendwas nehme, was als Extrakt irgendwie, ich sag mal, kompromittiert wurde oder sonstiges. Ich habe das nie verstanden. Bis mir dann klar wurde oder auch ich mir von einigen Biophysikern auch in Versuchen habe zeigen lassen, wenn du diese Frucht wie bei einer Tomate, eine gekochte Tomate hat mehr Lycopin als eine rohe. Der Vergleich ist jetzt so ein bisschen passend. In der Schale dieser wilden Blaubeeren sind ja diese Anthocyane, also das, womit sie sich gegen die Umwelt verteidigen muss. Das sind aber nur 0,1%. Du brauchst aber mindestens 25-30%, um überhaupt, ich sag mal, diesen Wumms zu haben, damit diese Energie der wilden Blaubeere überhaupt auf dich übergeht, weil durch diesen Extraktionsprozess werden, das nennt sich Hitzeschockproteine, gebildet. Und du brauchst diese Proteine, damit gewisse Gene angesteuert werden, die für uns die Schutzstoffe bilden. Also diese ganze spezielle Verarbeitungsprozess hat einen Sinn. Und wir sehen es ja in den Rückmeldungen. Also da geht es von sinkenden Rheumawerten bis zu kognitiven Verbesserungen. Bei Kindern Hashimoto reduziert sich. Ich muss nur Acht geben, was ich sage, weil ich habe schon 2 Abmahnungen bekommen von der netten Pharmaindustrie, weil das dummerweise wirkt. Und das ist ja nicht so gewollt. Genau wie deine Sachen, die tun ja auch den Menschen gut oder sind gut für unser allgemeines Wohlbefinden, das dürfen wir ja sagen. Und wenn man aber da mal so 2 Briefe von denen bekommt, dann, ja, die wollen einen halt in die Knie zwingen. Aber sie hätten es fast geschafft, aber ich habe gesagt, nee, und jetzt erst recht. Also es ist ein harter Weg, aber ich sehe ja, was es den Menschen bringt und was es mir selber bringt. Und wenn ich mich da so sehe, vor 20 Jahren ja im Bett liegen, sage ich mir, Leute, das muss echt kein anderer durchmachen. Wenn ich was nehmen kann, was mich davor zum Teil zumindest unterstützt dabei, langfristig chronisch gesund zu bleiben. Ich sage, Leute, das muss in die Welt. Da kann mir so eine Pharmaindustrie auch nichts mehr. Also ich sage das jetzt zwar so leicht, aber ich habe gesagt, okay, jetzt ziehen wir den Stiefel echt durch.
Okay, also die Blaubeere kann auf jeden Fall auch Entzündungen reduzieren und hilft bei ganz vielen anderen Sachen. Der Urzeitkohl bringt dich sozusagen auf ein früheres Modell quasi genetisch zurück. Ich habe es ja ausprobiert und mir hat es auf jeden Fall geholfen, durch meine doch nicht schlecht große Zahn-OP zu kommen und überhaupt keine Entzündungsgeschehen in dem Sinne zu haben. Es war tatsächlich so, dass ich besser durch die OP gekommen bin als bei vorherigen OPs, die ich hatte. Ich habe jetzt so langsam bin ich durch mit dem Thema, aber da ging es mir immer so 2 Wochen so schlecht, dass ich eigentlich den Kopf nicht nach unten machen konnte, was immer gehämmert hat und so. Das hatte ich diesmal überhaupt nicht, obwohl es viel größer war. Das war die größte, die ich bisher hatte. Also das ist schon mal super. Ja, also Entzündung ist ein natürliches Phänomen. Da ist nichts Schlimmes dran. Nur sie sollten nicht chronisch sein. Wir haben sehr, sehr viele Gründe dafür. Wir haben Stress und EMF als so die ganz große Faktoren hatten wir angesprochen. Du hattest angesprochen von Ernährung natürlich, Gifte, Umweltgifte spielen eine große Rolle, die dann auch den Darm schädigen. Wir haben zu viel an Omega-6-Fettsäuren, also diese Pflanzenfette, Übergewicht, Rauchen und so weiter. Also es gibt viele Gründe, warum man chronische Entzündung haben kann. Mangel an Mikronährstoffen, also an Mineralien, Vitaminen, kann dazu führen. Oxidativer Stress, der dann auch zum Beispiel durch die elektromagnetischen Felder kommen kann und so weiter. Ja, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie man es einschätzen kann, welche Laborparameter einzuholen wären. Und dann erstmal, ja, haben wir gesagt, okay, wir können einiges tun, indem wir schon mal unsere Ernährung ein bisschen umstellen. Du hast gesagt, so die üblichen Verdächtigen, das ist auch mein Ratschlag, auch in meinem Protokoll, erstmal zu sagen, okay, Getreide und Milch erstmal weg. Selbst wenn du es verträgst, die meisten Leute werden es nicht vertragen und du kannst ja dann, wenn du es nie ausprobierst, du weißt nie, welchen Effekt es auf dich hat. Wenn du jeden Tag irgendwie Getreide zu dir nimmst, was ja praktisch für jeden zutrifft, dann weißt du nicht, wie es dir geht, wenn du es mal einen Monat oder 2 weglassen würdest. Ne? Und es ist nicht so schwierig. Und man kann sehr, sehr tolle, sehr hochwertige andere Nahrungsmittel zu sich nehmen, die viel leckerer sind. So, man kommt, ich werde manchmal gefragt, wie kannst du denn das leben ohne Brot? Ich sage, ja, ich esse den Lachs einfach so. Den wilden Lachs.
Sehr gut.
Das geht hervorragend.
Das geht super. Das geht super.
Ja, aber auch da muss man halt nicht ex und hopp. Wie gesagt, ich hatte ja schon ein paar Tipps gegeben. Da gibt es Möglichkeiten von glutenfreiem Brot, was auch möglich ist, das ganz gut zu machen. Selbst Rohbrot und solche Geschichten. Paleobrot gibt es. Oder halt eben so den Einkorn zu nehmen. Aber gut, also da viele Dinge an der Ernährung erstmal umzustellen. Die Blaubeere nehmen. und dann letzten Endes in die Entgiftung dann auch reinzugehen, was dann auch natürlich dazu führt irgendwo. Ne? Wir haben ja gesagt, man muss eigentlich so beides machen. Also wenn man starke Entzündung hat, definitiv erstmal reduzieren, aber dann irgendwann kann man dann halt einsteigen und entgiften und dann wird das auch dazu führen, dass sich das Ganze nach unten sozusagen wieder herunterschaukelt. Ja, wie würde denn eine Prävention aussehen oder haben wir das schon gecovert?
Ehrlich gesagt ist mir das Wichtigste, Prävention. Also das, was du eben, dass wir das, was wir sozusagen als Therapie eben genannt haben, wie weizenfrei oder zumindest weizenfrei, teilweise glutenfrei, milchfrei, dass man das in den Alltag implementiert, dass man eine gesunde Trinkmenge, also mit gutem, stillem Wasser auch implementiert. Natürlich mit gesundem Schlaf, Stressreduktion, das ist alles für mich Prävention. Natürlich gehört für mich die Blaubeere dazu als absolute Prävention. Und natürlich Vitamin D, Magnesium, Omega-3. Also ich kann das nur sagen, was ich selber nehme. Zink fürs Immunsystem, das sind immer so Dinge, nimmt man mal kurweise, Zink nicht das ganze Jahr, aber immer mal kurweise, ideal abends um 18 Uhr, so nebenbei. Also so gewisse Vitalstoffe, dass wir, auch wenn wir uns oder gerade wenn wir uns jetzt gesund fühlen, dass wir bitte jetzt diese Dinge umsetzen, damit wir eben gar nicht in diese Kaskade kommen. Und ich meine, du hast ja nur auch eine entsprechend leider nicht so schöne Krankheitsgeschichte hinter dir und auch bei mir ein Jahr im Bett liegen, das brauchst du echt nicht nochmal. Und ich glaube, deswegen ist uns beiden, also wir haben ja die beide gleiche Intention, wir möchten die Leute chronisch gesund halten oder wir möchten, dass sie wieder chronisch gesund werden. Wenn man mal in so einer Müllhalde lag, hat man einfach eine ganz andere Sicht darauf. Deswegen wäre es mir am liebsten, die Menschen würden sich wirklich mit Vitalstoffen optimieren, gesund ernähren und damit denen eben nicht das passiert, was mir passiert ist oder auch dir. Und vielleicht bin ich da auch manchmal ein bisschen zu seelsorgerisch unterwegs, aber die Gesundheit ist so immens wichtig, weil ohne Gesundheit ist alles nichts. Und Prävention ist für mich, steht ganz, ganz oben.
Ja. Und den Weg abkürzen. Also das ist auch mein Anliegen, weil bei mir hat 6 Jahre gedauert. Und ehrlich gesagt, wenn ich das Wissen hätte wie heute, dann wäre es nach einem halben Jahr spätestens wäre das Thema rum gewesen. Genau. Ich halt ganz konkret, ich habe halt damals angefangen, einfach mich mit Gesundheit zu beschäftigen und habe dann relativ unkoordiniert einfach, ach, jetzt probiere ich mal dies, jetzt probiere ich mal ein bisschen das. Und auch genau, wenn man irgendwas dann nicht richtig durchzieht, dann hat man immer vielleicht, ob man Erfolg oder nicht, aber man weiß gar nicht letzten Endes. Würde mir das helfen, wenn ich das jetzt mal ein halbes Jahr gemacht hätte oder so? Ne? Ja, also da einfach wirklich nach einem Plan vorzugehen und einfach auch das Wissen zu haben und dafür sind wir dann jetzt auch hier. Und übrigens, die Blaubeere werde ich natürlich verlinken, ja, mit einem kleinen Gutscheincode von mir. Könnt ihr dann finden. Wo kann man dich denn ansonsten auch vielleicht physisch sozusagen erreichen?
Physisch, per Zoom oder sonstiges. Also ich mache meistens natürlich für Vorträge, das ist mir ganz wichtig, dieses Wissen nach außen bringen. Also da kann jeder auf mich zukommen. Das ist so mein Ding, egal ob es jetzt online ist oder physisch. Ich meine, jetzt in dieser Zeit müssen wir eben noch ein bisschen vorsichtig sein. Die Delta-Scan-Untersuchungen mache ich alle per Ferne, weil das ist Quantenmedizin, das ist kein Problem. Und unter info@jutta-suffner.com findet man mich. Also wer mich finden will, findet mich schon. Mir liegt noch eine Sache am Herzen, weil wir eben drüber gesprochen hatten. Auch wenn jetzt Leute zuhören, die Medikamente nehmen, sei es jetzt fürs Herz oder sonstiges, und man ihnen gesagt hat, okay, da kannst du nichts dran machen, glaub's nicht. Erstmal, also glaubt auch mir nichts oder am Unkas oder so, sondern fühlt in euch rein, was ist für euch stimmig. Weil ich habe damals geglaubt, dass man da nichts machen kann, dass ich Rente mein ganzes Leben habe, nie wieder Sport machen kann und dass dann irgendwann die Kiste kommt, auf Deutsch gesagt. Und ich habe es auch anfangs geglaubt und dann ging es aber immer wieder weiter runter. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich von außen, gibt es eine Ärztin, die ist letztes Jahr gestorben, mit der Elektroakupunktur nach voll, bin ich durch halb Deutschland gerast. Als ich die dann hatte und die mir erstmal angefangen hat, Mut zu machen, dann ging es wieder bergauf. Und ich nehm keine Medikamente und nichts. Mein Herz ist furzgesund, auf Deutsch gesagt. Und auch bei Unka sieht man es ja. Also glaubt erstmal nicht, wenn man euch sagt, da kann man nichts mehr machen, weil nein habt ihr. Es kann nur besser werden. Und wir sind jetzt auch zwei Beispiele, die ja ziemlich lebendig im Leben stehen. Und dann schafft es doch jeder, wenn wir es geschafft haben. Hm. Und es ist mir einfach nochmal so wichtig, den Leuten diesen Mut zu machen, weil bei mir war da am Anfang, aber auch Unwissenheit, hieß es ja, okay, da kannst du halt nichts machen, weil da gibt es nichts. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn du den hast, dann kannst du auch, egal ob dein 12-Stufen-Programm, dass du irgendwas an die Hand bekommst und sagst, so, ich starte mal und gehe in die chronische Gesundheit.
Wunderbar. Das hoffe ich für alle Leute, dass ja, die Hoffnung sollte niemals sterben sozusagen. Und es gibt viele Wege. Und ja, ich hoffe, wir konnten heute ein bisschen was aufzeigen. Vielen Dank, meine liebe Jutta. Und Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Mach's gut. Vielen Dank, gleichzeitig.
Ciao.
Gleichfalls.
Tschüss.